Morgen, Gemeinde Süd.
Guten Morgen.
Ist dann immer komisch, wenn man so in der Gegenwart Gottes steht und dann einfach eine Predigt anfangen soll. Ich fange einfach mal an mit einem Satz von Paulus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist ein Satz, den Paulus sehr oft gebraucht hat in der Anrede an Gemeinden. Und das ist auch ein mächtiger Segen drin. Gnade und Friede sind zwei Attribute, die uns natürlich segnen und gut tun. Und über gut tun und über Helden will ich ein bisschen reden heute Morgen. Und zwar, wir kennen das alle wahrscheinlich auch aus der Kinderstunde oder so, jeder hatte so seinen Superman in der Bibel. So, und da war Mose, Daniel, David, all die ganzen Leute. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen über Elia reden. Elia, Superman und großer Prophet des Allmächtigen, des Ewigen. War zu der Zeit, da war Ahab war der amtierende König von Nordisrael. Damals war das schon gespalten. Juda war die Südhälfte und Israel, Nordisrael. Das war ungefähr 871 bis 852 vor Christi. Und dieser Ahab war ein schwacher König und da hatte eine mächtige Frau an seiner Seite, und zwar Isabel, die Tochter des Königs von Sidon. Die hat er geheiratet und die war die Tochter von Itobal oder Ezbal, steht in manchen Übersetzungen, aus Phönizien. Und sie war fest entschlossen, den Baalskult in Israel zu verbreiten und die Anbetung Jahwes, also ich nenne ihn jetzt Jahwe, und den auszurotten. Okay. Was spricht denn überhaupt gegen so eine Baalsanbetung? Und was hat das heute mit uns zu tun? Also, erstens, dieser Baalskult verdarb die Israeliten, weil sie sich von dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs abwandten. Zweitens, diese Religion erlaubte und förderte weibliche und männliche Tempelprostituierte. Und drittens wurden Sexorgien gefeiert und Kinderopfer dargebracht. Ja, okay, aber Max, warum so alte Geschichten heute Morgen aufhören? Da lesen wir in Römer 15,4. Denn alles, was vor Zeiten geschrieben wurde, ist zu unserer Unterweisung geschrieben worden, damit wir durch unser Ausharren und durch den Trost aus den Schriften Hoffnung haben können. Der eigentliche Sinn von dem Wort Baal bedeutet Herr, Meister, Besitzer, Ehemann, König oder Gott. Baal war ein Titel, der für jeden Gott verwendet werden konnte. Unser Gott, Jahwe Elohim, sagt uns deutlich, dass wir ihn als unseren Gott auswählen sollen. Jesaja 54,5 sagt uns, denn ein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Heerscharen ist sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Okay, wie viele Menschen dienen alle Möglichen, aber nicht unserem Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus? Oder wo haben auch wir falsche Götzen, falsche Anbetung, falsche Haltung, Geld, Beruf, Freizeitaktivitäten, sexuelle Begierden, Porno etc. oder? Auf jeden Fall irgendwas, das wir vergöttern und auf Positionen heben oder gehoben haben, wo es einfach nicht hingehört. Aber Elia, als Mann Gottes, der seinen Gott und Gottes Volk von ganzem Herzen liebte, forderte nun die ganze Baalsgesellschaft zum riesigen Showdown auf am Berg Karmel. Als allererstes konfrontiert er mal Ahab, den König. Ich meine, dazu braucht es schon wirklich stabilen Rückgrat und Charakter, um den König zu konfrontieren. Als erstes legt er sich mit König Ahab an, dann mit 450 Baalspriestern und mit 400 Aschera-Propheten. 1. Könige 18, 17, 17. Wörtlich. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Er aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Baalen nachgefolgt seid. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel, dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Ascherer, die am Tisch der Isabel essen. Also die hatten schon so eine Gemeinschaft, ich meine, wenn du im Königshaus eingeladen bist und darfst damit am Tisch sitzen, dann ist das schon eine Beziehungsebene, die natürlich dann sehr nah geht und krass ist. Und die eigentliche Ascherer-Kultur, das waren Baumgeister, sagt die jüdische Bibel dazu. Die haben dann rein Watt angebetet. Aber er glaubt, er sei allein von allen Propheten Gottes übrig geblieben, vertraut aber trotzdem 100% seinem Gott. Wir lesen das mal kurz in Vers 22. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Jetzt fordert er die heraus. Er fordert zwei Jungstiere und lässt den Balim den Vortritt. Die Stiere sollen zerstückelt und als Brandopfer dargebracht werden. Die rufen jetzt von morgens bis abends zu ihrem Baalsgott da und warten auf Antwort. Kein Laut, keine Antwort, kein Zeichen, nichts. Nun, Elia ist so ein Barfuß- oder Lackschuh-Typ, also Barfuß- oder Lackschuh, immer knallhart 100%. Und ab Mittag heizt er dann die Stimmung richtig an bei den Jungs und fängt an, die zu verspotten. Ja, was ist denn mit eurem Gott? Vielleicht schläft er oder hat gerade hier eine Mittagsruhe. Ihr müsst mal richtig Gas geben, ihr müsst mal lauter schreien zu eurem Gott. Und die Jungs, die Propheten, 450 Mann wohlgemerkt, da steht Mutter sehr allein da, fangen jetzt an, richtig Gas zu geben. Die fangen an, sich mit Messern zu ritzen, also keine schönen Tattoos, sondern wahrscheinlich einfach nur das Blut fließt, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihren runterläuft und geraten in Raserei. Also die waren schon richtig, richtig abgespaced und sind da voll abgefahren, ihren Baal da anzubeten. Dann greift Elia ein und sagt dem ganzen Volk, es soll herzutreten. Also wir müssen auch überlegen, vorher hat Elia noch ein Wort gesagt, es waren 3,5 Jahre Wüstenzeit. Also die waren total unterernährt, die waren von Hungersnot und alles bedroht. Und die kommen da hoch und die treten trotzdem an, weil der einzige Prophet Gottes, der übrig geblieben ist, denen sagt, ich will das ganze Volk Israel hier versammelt haben, plus die 450 Priester, plus die 400 Ascherer-Tanten. Als erstes stellt er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her, indem er 12 Steine nahm und ihn erbaute. Dann ließ er einen Graben um den Altar machen, schichtet das Holz und ließ 4 Eimer Wasser auf das Brandopfer gießen. Das ist schon eine ganze Menge, aber damit war Elia noch nicht genug, sondern er tat dies 3-mal, damit auch die Graben, um das Brandopfer hatte den Graben gelegt, auch gefüllt wurden. Dann rief er den Gott und Herrn Abrahams, Isaaks und Jakobs an. Vers 36. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Gott antwortet sofort auf ein einziges Gebet. Er hatte vorher schon 3,5 Jahre den Himmel versiegelt, kein Regen, die ganze Ernte war verdorben. Und hier sagt Elia, hier ist dein Opfer und Gott antwortet mit Feuer. Vom Himmel, Vers 38 und 39. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Damit hat er schon mal einen super Triumph gehabt, einen super Erfolg. Der hat ein ganzes Volk erlöst von falscher Anbetung, von falscher Haltung, von falscher Erwartung und von falschem Gott. Er hat den Götzendienst ratzfatz da eliminiert, wenn man so will. Und er war ein richtig krasser Typ. Weil nachdem er das gemacht hat, hat er gesagt, ganz Israel soll die 450 Baalspriester jetzt versammeln und hat die eigenhändig umgebracht und abgeschlachtet. Man könnte zunächst anmerken, dass niemand den Elia aufgefordert hatte, gegen die Baalspriester auf diese Weise, wie er es getan hat, vorzugehen. Und dass der Text deshalb keine Aufforderung sein kann, es Elia in diesem Punkt gleich zu tun. Insoweit ist das sicher richtig aus heutiger Sicht. Das Handeln Elias kann einerseits als Rache für die Verfolgung der Propheten Jahwe, könnt ihr mich auch so hören, wenn ich nicht hier so direkt spreche, durch Jahwe, durch Isabel, andererseits aber auch Erfüllung des Gesetzes, das für falsche Propheten den Tod fordert. Den lesen wir in 2. Mose, mache ich jetzt aber nicht, weil auch mit der Zeit. Aber da steht halt, dass man die Götzen töten soll, umbringen soll. Aus der Aussage des Elia, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, kann im Übrigen geschlossen werden, dass man auch gegenüber den Mitpropheten, gegen den Kollegen von Elia, auch nicht gerade zimperlich war. Also mit Sicherheit sind die vorher auch von den Baalspriestern durch Qualen, durch Martyrium und letztendlich in den Tod gegangen. Sonst käme man nicht zu der Überzeugung, dass er der Einzige war, der da übrig geblieben ist. Und Gott hatte ihm keinen direkten Auftrag dazu gegeben, die 450 da umzubringen, aber er handelte nach dem mosaischen Gesetz in völliger Übereinstimmung mit der Tora. Nun sind wir heute im Neuen Testament und wissen dann schon, dass wir nicht rumlaufen dürfen und töten, hoffe ich, dass wir da schon angekommen sind. Wir sind ja nicht bei der Isis. Epheser 6, 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Aber Fakt ist auch, wer sich ohne Wenn und Aber für die Sache des lebendigen Gottes einsetzt, muss mit erheblichen Schwierigkeiten rechnen. Auch bei uns im Hier und Jetzt. So war es, so ist es und so wird es meiner Meinung nach auch bleiben, bis der Herr wiederkommt, der uns das auch ganz klar vorausgesagt hat. Jetzt kommen wir hier von meinem Superhelden in einen richtigen Breakdown, weil ein einziges Kapitel weiter wird der Superheld zum Loser. In Könige 19 ändert sich für Elia alles. Er wird zum Loser. Ahab berichtet Isabel über die Ereignisse vom Berg Karmel und Isabel sinnt auf Rache und schickt eine Botschaft an Elia. Elia fürchtet sich, rennt um sein Leben und lässt sogar seinen Diener zurück. Okay, wer von euch hat schon mal schmerzvoll erfahren müssen, dass nach einem Triumph und siegreichen Abenteuer ein Crashdown, vollkommener Absturz, folgen kann? Ja, sind doch ein paar. Ich durfte die Erfahrung 2011 mal machen. 6 Wochen in einer Fachklinik für Depression und Burnout in Bad Arolsen. Vorherige Suizidversuche und völlige Aufgabe. Also ich kann mich super da reinversetzen, wie es zu einem Elia in dem Moment ging. Und dass er sich wirklich in die Wüste, in die Einsamkeit zurückziehen will und niemand mehr sehen will. Vers 19,4. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Völlige Selbstaufgabe. Er gibt sich völlig auf. Ich bin nicht besser als meine Väter. Er bekennt hier nur Negatives über sich. Und wir wissen alle, welche Macht Worte haben in unserem Leben. Aber Gott ist souverän und lässt uns nicht allein in unserer Selbstumdrehung. Als allererstes schickt er einen Engel, der sich um sein leibliches Wohl sorgt und ihn herausfordert, aufzustehen, zu essen und zu trinken. Wie gnädig ist unser Papa? Bei der ersten Nahrung kümmert sich der Papa im Himmel nur um sein körperliches Empfinden. Er versorgt seine Grundbedürfnisse. Essen, trinken und sogar schlafen. Der darf sich danach sogar nochmal pennen legen. Steht hier. Danach legt er sich wieder hin und der Engel kommt zum zweiten Mal. Jetzt erst kriegt er die göttliche Speise, das Energiepackage. Ich weiß natürlich nicht, was der Engel dem Elia gereicht hat, aber es muss besser sein als jedes Koks oder Speed, das ich je genommen habe. Jetzt hat meine Frau gesagt, sowas kannst du in der Gemeinde Süd aber nicht predigen. Sag doch Lembas, das Brot von den Herr der Ringe. Da sagen wir jetzt mal Lembas, aber da versteht, was hier abging. Ich meine, das ist eine mega krasse Story. Er kriegt hier eine Dosis von Gott und geht 40 Tage. Ich meine, hallo? Vers 8. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Das finde ich total enorm. In der Höhle spricht der Herr zu ihm. Also ich glaube, dass das so eine innere Stimme war, wie wir eben auch leider die Zungensprachengebet-Auslegung nicht gehört haben, aber oft ist es so, dass Gott intuitiv zu uns spricht und nicht durch eine deutlich hörbare Stimme, sondern uns Sachen auf das Herz legt, die mitzuteilen, die auszusprechen, Leute zu ermutigen, zu trösten, eventuell auch zu ermahnen. Und in der Höhle spricht der Herr zu ihm und fragt, was er macht. Elia ist noch im Anklage- und Rechtfertigungsmodus, obwohl er gerade den Super Red Bull überlebt hat und 40 Tage Wanderung hinter sich hat. Ich habe alles gegeben und ich allein bin übrig. Und Vers 10. Wo haben wir da? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und Gott sagt, okay, tritt heraus auf den Berg, ich möchte dir begegnen. Und Gott begegnet ihm hier megamächtig. Der Herr sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Gott begegnet ihm hier nicht als der herrschende, mächtige Herrscher des Universums, sondern als leises Wehen, als sanften Hauch. In der jüdischen Bibel steht wirklich so ein Umfangen mit der Stimme, wie auf Watte bauscht. Mit einer Sanftheit, mit einer Ruhe, mit einem Frieden, den er einfach in diesem Zustand da auch gebraucht hat. In Vers 14 wiederholt Elia exakt die gleichen Worte wie in Vers 10, hatte ich gerade gelesen, ich lese die trotzdem, weil das ist das Wort Gottes. Und er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber hier steht die Begegnung mit Gott. Er ist herausgetreten, wo die leise Stimme kam. Er hat sich angenommen gefühlt, gewertschätzt, ermutigt, diesem Gott zu begegnen. Und hier begegnet er ihm als der Gott, der sich als ganz anders erweist. Und Elia dennoch ermutigt. Auch indem er ihn danach fragt, was ihn bewegt. Elia darf alle seine Sorgen nochmals wiederholen, bevor er einen neuen Auftrag erhält und wiedergesandt wird. Und Elia geht, getröstet, und mit neuem Mut und Stärke. Gott gibt ihm einen dreiteiligen Auftrag hier. Erstens, salbe Hazael zum König über Aram, Jehu, den Sohn Nimshis, salbe als König über Israel und Elisa, den Sohn Schafat, sollst du an deiner Stelle als Prophet salben. Gott trifft Vorsorge. Gott hat nicht nur einen Auftrag, sondern auch eine Verheißung. Verse 17 und 18. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jesus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Egal wie deine Umstände heute sind, Gott ist für dich. Gott ist dein Versorger. Gott hat eine Aufgabe für dich. Und Gott will dich in einem Team, in der Gemeinde, Bibelkreis, Hauskirche oder was immer, integrieren und dir die 7000 zeigen, weil im Reich Gottes gibt es keine Einzelkämpfer. Wir sind als soziale Wesen geschaffen und wir brauchen einander. Setze dein ganzes Vertrauen auf Gott, den Ewigen, und auf seinen Sohn, unseren Herrn, Erlöser und Heiland. Und lass dich vom Heiligen Geist führen und leiten. Amen. Herr Vater, ich möchte einfach noch beten auch. Und du bist ein gnädiger, liebevoller Gott, der Begegnung wünscht, Begegnung schenkt und durch deinen Heiligen Geist, den wir versiegelt und du wohnst wirklich in uns, Christus in uns, das Geheimnis Gottes, Vater. Und später, dann egal, ob man heute sich als Superman fühlt oder als totaler Loser, du wirklich kommst, Herr, und uns stärkst, ermutigst und uns einfach die 7000 zeigt. Zeige uns die Leute, mit denen du uns als Team zusammenstellen möchtest. Und heiße uns einfach willkommen. Gerade in den Zeiten, die jetzt anbrechen, die werden mit Sicherheit nicht besser, Herr. Aber wir brauchen dieses ganze Vertrauen auf dich. Und wir brauchen auch diese Barfuß- oder Lackschuh-Mentalität ein bisschen. Und später, Herr, dass du jeden Einzelnen wirklich das Herz öffnest und die Augen öffnest für die geistige Welt auch. Dass wir nicht einfach nur aus dem Fleisch agieren, leben, sondern dass wir wirklich deine Stimme hören. Besser hören und lernen, dir zu begegnen, ganz neu, ganz frisch. Segne jeden Einzelnen heute Morgen, Vater, und ich bete, dass du sie auch begleitest, diese Woche, in Jesu Namen.